wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom LTT. Kommen Sie, Dominik Günther und Leo Schmidt-Hals. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung mal wieder. Ist schön, hier zu sein.
Sehr gerne. Also ein Buddy-Team hier, Leo Schmidt-Hals und Dominik Günther, kennen sich schon ewig. Wir tauchen gleich ein in die Vergangenheit, aber bleiben vorher in der Gegenwart. Und zwar, ihr inszeniert oder ihr seid beteiligt an der Inszenierung vom aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Uy, ein Schauspiel von Bertolt Brecht. 17. Februar ist die Premiere. Da, wie weit seid ihr?
Ja, natürlich fertig, wie immer bei meinen Inszenierungen. Wir haben ja noch 3 Wochen Zeit und sind mitten in Proben und haben uns hier kurz rausgeschält aus dem Probenraum, um hier zur Wüstenwelle zu fahren. Und ja, endlich mal wieder ein Brecht, oder was heißt endlich mal wieder? Wer sich noch erinnern kann, ich habe mich ja auch schon mal bei Der gute Mensch von Sichuan probiert und zwischendurch aber doch andere Genres ausprobiert, wie Western oder sexuelle Musikabende. Und jetzt wieder Brecht, politisch und hochaktuell, leider.
Ja, stell mal den Rahmen vor und den Plot, die Geschichte.
Naja, dieses Aufhaltsame, das ist ja das entscheidende Aufstieg des Arturo Uy, ist eigentlich geschrieben eben von Brecht 43 und ist eigentlich ein Tableau vom Aufstieg von Adolf Hitler. Auch die ganzen Figuren, die da auftauchen, sind angelehnt an eben diese NS, den NS-Aufstieg. Und Brecht hat das aber in so eine Art Gangster-Story verwandelt und die Parallelen sind ganz klar zu sehen. Und trotzdem ist es ein Gangster-Milieu. Bloß, ich habe mir die Frage gestellt, ja, haben wir dieses Phänomen halt ja immer noch, ne? Und das haben wir ja. Und deswegen versuchen wir, doch etwas Abstand zu nehmen an diesem 1:1-Vergleich zu NS-Zeit, sondern untersuchen eher, wie das auch in der heutigen Zeit noch passieren kann oder immer wieder passiert, leider, wie wir irgendwie sehen. Gucken wir nach Italien, gucken wir nach Russland. Wie kommt das, dass einzelne Diktatoren plötzlich so aus dem Nichts oder aus eigentlich, waren sie eigentlich Würste oder sowas und sind dann plötzlich aber voll alleine an der Macht und keiner hat es verhindert. Und das ist die entscheidende Frage.
Wie kamst du ins Boot, Leo?
Nick hat mich gefragt und wir haben schon Stücke zusammen gemacht und ich war sehr froh. Und ich mag das Thema auch. Also wenn man jetzt nach Bolsonaro zum Beispiel oder Trump, da gab es ja wirklich Stürme auf die Regierungsgebäude. Selbst in Deutschland gab es ja auch so einen Versuch. Und es ist also wirklich aktuell, dass da irgendwelche Fäden gesponnen werden, irgendwelche Klicken untereinander sich absprechen. Und das ist erstmal sehr aktuell und spannend. Und ich bin sehr froh, dass Nick mich gefragt hat. Und wir haben schon viel ausgeheckt und ich bin ja für die Musik zuständig.
Stimmt, haben wir gar nicht gesagt. Ja. Wer ist der Typ? Genau. Ja, du machst die Musik. Und das ist natürlich auch ein Thema, weil Musik ist ja auch ein Propagandastilmittel der Verführung, haben wir festgestellt. Und arbeiten uns da irgendwie dran ab.
Genau, also zur NS-Zeit weiß man ja, wurden bei den ganzen Wochenschauen dann immer Wagner-Musik und so weiter eigentlich, man könnte sagen, missbraucht, ne? Dieses Heroisierende. Und wir haben jetzt wieder hier so und so eingenommen und dann kommt dann diese Wagner-Musik und dieses Heroische oder auch diese Kraft der Musik kannte Brecht sehr gut und auch Kurt Weill, der ja mit ihm da viel zusammengearbeitet hat und die haben auch bewusst in der Musik zum Beispiel bestimmte Harmoniefolgen gemacht, dass man nicht eingelullt wird und immer einen Halbton zum Beispiel die Erwartungshaltung in der Musik zum Beispiel verfehlt, bisschen ähnlich wie der Verfremdungseffekt dann beim Theater. Und heute gibt es ja auch so einlullende Musik und naja, wenn man zum Beispiel manche Schlager hört oder manche aktuelle Musik, sind die auch formatiert gemacht, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen. Und das haben wir uns überlegt, das nehmen wir einfach her und benutzen diese modernen Musikmechanismen, ne, um die Leute zu überzeugen.
Und du bist eigentlich Schlagerproduzent in deinem Wahnleben, ne? Deswegen habe ich dich gefragt.
Ja. Also ich hatte da mal Berührung mit solchen Sachen und habe mich damit auch mal beschäftigt, auch was Radio angeht. Da gibt es ja auch relativ klare Formate, wann was gespielt wird. Und wenn man dann zum Beispiel im Schlagerradio eine verzerrte Gitarre in einem Song hat, dann kommt eine Ablehnung, ne? Das spielen wir nicht, weil da ist eine verzerrte Gitarre und so. Also da habe ich so Erlebnisse auch, wo man merkt, das ist schon ganz schön formatiert eben, ne? So eine Uniform. Und da gibt es so Mechanismen, wie man Musik machen sollte, damit das in bestimmten Ländern gespielt wird.
Ja. Mit Reißbrett kennen wir uns hier nicht aus. Ne? Ja. Das musst du uns nochmal genauer erklären. Was gehört da denn alles denn dazu? Keine verzerrten Gitarren, aber quasi es gibt die No-Gos, aber auch wie man Songs dann aufbauen sollte.
Ja. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Single veröffentlicht hat, kommen die Radiopromoter oft an und sagen, hier gibt's ein Gitarrensolo oder ein Klaviersolo, können wir das bitte rausschneiden? Weil immer wenn keine Stimme zu hören ist, dann ist das nicht so gut. Haben dann irgendwelche Marktforschungen analysiert, ne? Oder überhaupt die Marktforschung in den größeren Radios, da werden ja dann Leute angerufen und denen werden dann Lieder vorgespielt und dann sagen die, oh ja, das kenne ich, das finde ich schön. Und dann kommt man im Ranking hoch und dann wird man auch auf die Playlist gesetzt. Ne? Solche Marktforschung gibt es. Und die waren früher, ich glaube, das hat sich geändert, immer mittags. Da war natürlich nur so ein bestimmtes, oder tagsüber, nur so ein bestimmtes Publikum so zu Hause. Jetzt quasi. Ne? Und deswegen gibt es da auch dann Verfälschungen und so. Aber man hat dann, ja, die sind relativ, weil es ja auch ein Riesenbusiness ist mit Werbeschaltungen und so weiter. Dann geht es um die Menge der Zuhörer, wie viel man erreicht. Und das bedeutet dann immer gleich, wie viel Werbesachen. Deswegen haben die das so reguliert. Und deswegen ist es leider in der Radiolandschaft, so wie ich das mitgekriegt habe in den letzten 30 Jahren, nicht gerade besser geworden.
Und wie bist du da in diese, als Indie-Musiker in so eine Branche reingeraten?
Na, ich bin auch Produzent und habe hin und wieder mal so versucht, dann solche Sachen zu machen. Hatte auch dann tatsächlich mal für einen Song 3 Monate mich wirklich hingesetzt und gesagt, ich möchte das mal probieren. Und hatte auch für tatsächlich für diesen Song, wo ich all diese Regeln mehr oder weniger angewandt habe, also nicht nur, ne, es war auch künstlerisch auch wertvoll. Aber trotzdem, ne, wenn man sich überlegt, waren wir dann tatsächlich auch Platz 1 der Deutschlandcharts. Also nicht der internationalen, aber immerhin. Ne? Also wenn man das wirklich will, und es gibt ja auch Leute, die betreiben das ja mit ihrem Hauptinteresse, dann kann man tatsächlich da auch diese ganzen Formate lernen.
Und das fand ich aber interessant natürlich jetzt auch, damit wir nochmal auf Uji kommen, weil das ist ja sozusagen, durch solche Musik wird einem ja irgendwas eingeimpft auch. Ne? Man kriegt irgendwie einen Refrain und man singt den mit oder man summt den mit. Und wenn man diese ganzen Schlagersachen anguckt, wie viele Leute da im Stadion stehen und einfach was unreflektiert mitsingen oder mitklatschen, wir waren letzte Woche bei Max Gold im LTT und der hat den schönen Satz gesagt, die Leute klatschen eigentlich mit, weil sie sich selber beklatschen, weil sie das Lied kennen. So. Und das ist ja dieser Effekt, wann klatsche ich mit und wann gehe ich in so eine Massenbegeisterung mit rein und wie gehe ich da summend wieder raus. Und das untersuchen wir auch an dem Abend. Und das ist natürlich auch, wie bei Precht üblich, eine Konsumkritik oder Wirtschaftskritik, nämlich in dieser Gangster-Story gibt es so einen sogenannten Kafuel-Trust. Kafuel ist so Blumenkohl oder sowas. Das ist natürlich auch nur eine Blaupause. Deswegen haben wir die ganze Geschichte eigentlich in ein Setting von einem Supermarkt versetzt. Da möchte ich natürlich noch erwähnen, dass das Bühnenbild, das Wunderbare, natürlich wieder von unserer anderen Crew-Mitgliederin Sandra Fox gemacht wird, die krank im Bett liegt und vielleicht die Sendung hört. Sandra, wir grüßen dich von hier.
Gute Besserung,
aber das Bühnenbild wird wunderbar. Also ein Supermarkt-Setting im Precht-Stil. Und eins kann ich auch verraten, es gibt wieder mehrere Precht-Vorhänge auf der Bühne, die aber vielleicht nicht in erster Linie erkennbar sind, aber wer es weiß, wird sich freuen. Und im Supermarkt läuft ja auch mal so Mucke die ganze Zeit, die man nicht merkt. So. Also wenn man so einkaufen geht, dann so Schalalalala. Und man summt so mit und man könnte eigentlich alles im Hintergrund laufen lassen, auch die unmöglichsten Messages, ohne dass man es merkt vielleicht. Und das sind solche auch Effekte, die wir natürlich untersuchen.
Ja, mich macht sowas immer eher aggressiv eher. Ne? Wie, und wie passt das aber zusammen mit hier die Originalmusik von Weil und jetzt hier Supermarkt,
genau, oder Fahrstuhlmusik? Genau, das muss man nochmal sagen. Atu, Aufstieg von Atu, Ui ist eines der wenigen Stücke, wo es keine Musik von Weil oder gibt. Aber auch da haben wir natürlich gesagt, wir machen selber Weil-Musik auch. Oder Leo in seinem Kompositionsstudiums-Behavior.
Ja. Ja, das macht großen Spaß, vor allen Dingen mit den Schauspielern, die das wirklich toll singen können. Also da gibt's eine große Musikalität im Ensemble. Gestern habe ich diesen Abend Sex gesehen und ich war begeistert von der musikalischen Qualität von dem Ensemble. Ne? Die spielen Schlagzeug, Keyboard, singen im Chor, fantastisch. Also das war wirklich ein gutes, großartiges Erlebnis gestern. Übrigens ist doch morgen, ist doch auch wieder, oder?
Genau, morgen Samstag, Sex, kurzer Werbeblock. Wer das noch nicht gesehen hat, hat morgen die Chance. Sex, es gibt noch ein paar Karten.
Also ich kann das schwer empfehlen, das ist ein Riesenspaß und wirklich auf höchstem Niveau, tolle Inszenierung. Ich fand das richtig, war richtig begeistert. Na und jedenfalls können wir da ganz toll mit den Sachen erarbeiten. Es gibt dann auch bei uns dann Chorstellen und so ein bisschen schrägere Sachen und genau, das ist, gibt eine Stelle, wo es so ein Sammelsurium gibt von verschiedensten Stilen. Also es gibt nicht nur diese schlagerorientierte Musik, sondern eben auch experimentell eigentlich. Also wir nehmen den Text und bauen alle möglichen Stile zusammen, was uns da gerade einfällt. Und es ist bis jetzt ganz klasse. Wir sind ja mittendrin, ne? Wir haben jetzt bald Bergfest. Und es ist im Entstehen. Ne? Da gibt es ein Rezitativ, das habe ich jetzt gestern angefangen. Und das macht aber Spaß, weil die Schauspieler zu allem da bereit sind und das auch toll ist ja singen können.
Ja. Also bist angereist mit quasi ein paar Ideen und dann aber im Tun entsteht das Ganze.
Ja, also unser erstes Treffen war in meinem Studio in Hamburg, in Altona, da habe ich so ein Studio und dann wollten wir eigentlich Kaffee trinken und mal kurz über das Stück sprechen und dann sag ich, ja, hier diese eine Idee und dann haben wir sofort Musik gemacht, dann den ganzen Tag und Nick hatte, und dann habe ich gesagt, was ist mit morgen, wollen wir morgen nicht auch, und dann haben wir uns an dem Tag auch getroffen und da haben wir dieses erste Lied fertig gemacht. Ja, das ist natürlich toll, wenn es so fließt und flutscht.
Und dann gibt es ein Spannungsfeld von quasi E- und U-Musik,
ja.
Genauso wie dann zusammen mit der Politik von damals und heute, oder spielt es nur im Heute?
Naja, ich arbeite ja immer so, dass ich jetzt nicht die Texte irgendwie aktualisiere, sondern das hat schon eine Kraft, diese Brecht-Geschichte, Sprache von Brecht und auch die Texte. Ich verändere halt das Setting ein bisschen. Also es spielt halt nicht so in einer Gangster-Al Capone-Szene der 40 Jahre, sondern tatsächlich in einem Supermarkt und in einem Supermarkt-Setting. So ein bisschen, ich weiß nicht, wer die Serie Discounter kennt oder so. Ich habe die halt gesehen und da fand ich irgendwie so, es hat nicht direkt was damit zu, oder vielleicht doch, weil es da ja auch solche komischen Hierarchien gibt, die man ganz klar in den Uniformen erkennen kann, wer welche Weste trägt oder welche, wer hat eine Krawatte an, wer nicht und so. Und das fand ich immer ganz spannend für Brecht, also dass man sagt, die haben alle so Supermarkt-Klamotten an, aber man sieht eigentlich deren Stellung und im Sinne von Brecht auch mit Namensschildern und dass man den anmeckern kann, den Supermarktleiter. Und wer steigt da eben auf? Und das klingt jetzt so harmlos, soll es vielleicht auch sein, weil das ist ja auch was, wie aus einer Harmlosigkeit vordergründig, was ganz Übles entstehen kann. So, das ist unser Versuch. Und was vielleicht auch noch besonders ist, oder das heißt besonders, vielleicht es sollte nicht mehr besonders sein, aber im Punkto Brecht, der sagt ja, die SchauspielerInnen sind eigentlich nur eine Projektionsfläche. Also er hat keinen Anspruch auf Realität und das ist dieser Entfremdungseffekt, so dass auch eben Atu Ui eben von Emma Schüppe gespielt wird, die neu bei uns im Ensemble ist. Eine ganz tolle junge Schauspielerin auch. Und auch ihr Partner Ernesto Roma wird von Hanna Jeitner gespielt. Wohingegen dann andere Rollen wieder auch mit Männern. Also wir versuchen da gerade einen Cross-Besetzungsversuch auch im Sinne von Brecht, würde ich sagen.
Dass Geschlechterverhältnisse aufgebrochen werden.
Genau, aber ohne das zu thematisieren. Also man nimmt das, man sagt ja jetzt nicht Frau Ui oder so, sondern man sagt halt, Herr Ui, kommen Sie rein, und es ist aber Emma Schüppe. Und das, da entsteht halt so eine interessante Reibung, glaube ich. Und das war auch im Sinne von Brecht, weil er immer gesagt hat, ich will immer diese Reibung haben, damit ich eben als Zuschauer da noch ein anderes Zugriffsmodul habe, in diese Lücke reinzugucken und nicht was vorgefertigt zu kriegen. Und das macht Spaß und das ist spannend.
Was ist es von, ja, sorry?
Na, zum Supermarkt noch. Ich finde, das hat nämlich auch eigentlich einen großen Bezug zu diesem Kaffeehol-Handel. Brecht fängt ja auch an, in diesem letztendlich Handel, Geschäftsbeziehungs-Setting. Und heute, finde ich, ist gerade der Supermarkt auch ein Sinnbild dafür, wie wir alle angehalten werden zu konsumieren. Das noch kaufen, dann geht es uns vielleicht gut. Also es ist auch natürlich Sinnbild des Kapitalismus und was vielleicht da schief läuft. Gerade wenn dann so Musik im Hintergrund ist und man dann ein Verkaufserlebnis sozusagen haben soll. Also der Supermarkt als Ort ist eigentlich total gut, finde ich. Auch nochmal zu hinterfragen, brauchen wir wirklich so viel Kram? Ne? Und was sind das, warum zum Beispiel, naja, man könnte zum Beispiel auch Lützerath dazu zählen, ne? Wieso ist aus finanziellen Gründen das möglich, so eine Sache da zu machen, ne? Das ist ja letztendlich nur Geld und Beziehung und komische Verträge, die dahinter stehen. Also das hat schon eine riesen Dimension, dieses untereinander sich absprechen, irgendwelche Deals eingehen, wenn du das machst, dann kommt das und so. Und das ist ja auch im Stück so, wenn du das machst, dann passiert das und so. Also dieser Handel an sich ist...
Und die Gleichschaltung halt, also diese Kartellbildung, wo man nicht mehr dazwischen kommt eben, also weil es keine Alternativen mehr gibt. Und wer bestimmt das dann mit und wer benutzt das? Und wie schnell ist man in der Abhängigkeit, wie wir ja auch mittendrin sind? Also wo man sagt, man macht sich abhängig eigentlich von Wirtschaftsfaktoren.
Ja, genau. Also, in Lützerath, da heißt es ja, nee, da gibt es so alte Verträge und das ist jetzt ein Erfolg, dass das so gemacht wird. Aber dann denkst du, ja, gut, diese Verträge, aber keiner kennt sie so richtig. Also es wird auch nicht darüber geredet, wie man die eventuell lösen könnte oder so. Also das ist ja gar nicht so im Gespräch eigentlich. Und und man soll das so in Kauf nehmen. Ne? Weil das ist ja ein Vertrag, da muss man sich dran halten und so weiter. Und dann, ja, wer hat das denn ausgehandelt? Und kann man das nicht neu aushandeln oder wieso? Und man ist plötzlich so von diesen Dingen abhängig, die irgendwelche Leute mal irgendwann besprochen haben mit irgendwelchen, wenn ihr jetzt weiter graben dürft, dann aber Kohleausstieg und so weiter. Das ist ja auch ein Deal, ganz merkwürdiger Deal. Und die Sache dahinter, dass wir diese Kohle verfeuern in die Atmosphäre, es ist ja total sinnlos.
Sogenannte Sachzwänge. Aber hier Aufstieg zum Filialleiter mit einem Aufstieg zum Diktator kann man eigentlich nicht gleichsetzen, oder?
Das meine ich ja. Das werden mir auch alle um die Ohren hauen wahrscheinlich. Aber doch, es ist einfach im kleinen Kosmos überschaubar. Weil das ist ja wirklich so mit den Kartellen, wenn du da nicht mitmachst bei dem Kaffeeultras, der dem gehört, und dann gibt es den die Nachbarstadt, und denen wird gesagt, ja Leute, ihr müsst aber auch mitmachen, und die sagen, ja, wir wollen mal nicht, weil das ist ja so viel Druck und so viele Leichen, und ja, aber wenn ihr nicht mitmacht, seid ihr halt raus, so, ne? Und dann machen sie mit.
Das ist wie, was ich vorhin erzählt habe übers Radio. Wenn man im Radio im Kommerziellen gespielt werden will, dann musst du halt so und so machen, ne? Und sonst wirst du halt nicht gespielt.
Und der kleine Händler geht halt Bach runter, ne?
Kommt der vor bei euch?
Ja, der kleine Händler. Ja, ja. Und der Arbeitsmann. Wir sind ja bei Brecht. Ne? Und die sind ja auch da im Supermarkt. Und plötzlich ist der Arbeitsmann vom Supermarkt ist dann auch das Opfer. Und gesagt, du musst. Ja, du wirst getötet, weil du irgendwie Widersprüche hast. Und das geht ganz schnell.
Und es liegt nicht an der Qualität des Kaffeeuls.
Des Kaffeeuls. Nee, gar nicht. Und ich war, neulich war ich überrascht, wo ich gelesen habe, dass irgendwie Mediamarkt und Saturn plötzlich zusammen sind. Ich denke, hä? Kannst du deine Elektrogeräte, kannst du ja, nur noch da kaufen? Und die bestimmen, wie groß der Fernseher ist. Also, oder da wittere ich sowas.
Naja.
Auch. Aber natürlich, wo wir mittendrin sind, ist das mit dem Gas und so. Weil eigentlich hätte man ja auch, war eigentlich die Idee ja wahrscheinlich von Putin zu sagen, ja, ihr müsst da ja mitmachen, weil sonst habt ihr keine Heizung.
Ja.
Das hat zum Glück noch nicht ganz geklappt, aber wir sind natürlich mittendrin. Also mittendrin.
Ja,
also,
im Prinzip.
Und die Stimmung ist ja auch im Land, wieso sind wir gegen Putin und haben jetzt irgendwie ein Problem mit Heizen und das Gas ist so teuer. Ne? Und eigentlich gibt es ja auch Leute, die sagen, lass doch nicht dagegen sein, weil wir brauchen das Gas. So, hätte ja auch passieren können.
Ja.
Und man will ja nicht wissen, was passiert, wenn die Heizung wirklich aus ist. Weil dann wird kippt die Stimmung, glaube ich, ganz schön schnell. Und eben dieses Jahr, das muss ja billig sein. Ne?
Ja.
Wahrscheinlich zahlen wir jetzt die regulären Preise für Heizen.
Ja, eben. Wahrscheinlich, jetzt merkt man irgendwie, dass die letzten 16 Jahre das Gas einfach eigentlich zu billig war. Und wir haben dadurch ein riesen Wirtschaftswachstum und die Leute hatten ihre Ruhe. Und aber eigentlich hat man damit die Kriegskassen gefüllt. Und diese letzten 16 Jahre werden jetzt plötzlich unter einem ganz anderen Licht nochmal, sollte man nochmal drüber sprechen, was war denn das eigentlich? Und ja, das ist auch eigentlich ein Deal. Und es gibt diesen Röttgen von der CDU, hat mal gesagt, er war dagegen und hatte innerhalb der CDU und durch den Wirtschaftsdruck, also von den Wirtschaftsvertretern so viel Druck, dass man diese Deals machen sollte, obwohl es eine Abhängigkeit ist, obwohl USA gesagt hat, macht Nord Stream 2 nicht und so weiter. Die haben sich durchgesetzt und das ist auch eigentlich so ein Vertrag, der dann zustande kommt, wo man eigentlich hinterher sich fragt, Moment mal, ne, was sind das eigentlich für Deals?
Ja, oder wo man sich fragt, wo hätte man reingrätschen können? Ja. Wo hätte man das aufhalten können, genau, wenn es aufhaltsam war?
Richtig.
Wie der also Titel wer, auch ist. Ja, wer hat es verkackt? Das wird nicht mehr rausgefunden. Oder man weiß es eigentlich, aber halt, das vernebelt ja so ein bisschen. Und ja, super, wir sind mittendrin. Bertolt Brecht, politisches Theater. Das ist, ihr merkt, dass wir da viel diskutieren, auch bei der Arbeit. Deswegen sind wir da so engagiert, was ja auch wichtig ist. Und deswegen ist es so cool, dass wir das machen können und hier in Tübingen auf die Bühne bringen.
Ab dem 17. Februar am LTT, was ist Arturo Uy für ein Typ?
Ein Typ?
Ja, die Type an sich, der Name.
Na, also ich finde schon, dass man in dem Stück erstmal mitkriegt, dass der eigentlich am Anfang schüchtern oder nicht wirklich, er ist ja nicht mächtig am Anfang und
wird eigentlich aufgebaut. Also ja, er ist noch nicht, sagt mal, ich bin ein Mann der Bronx, aus der Bronx und ich will irgendwie mit dabei sein und beißt sich so hoch und ist aber noch nicht so in der Lage, auf dem sozialen Parkett mitzuspielen mit diesen Kaffeeölhändlern und dem Trust und weiß nicht, wie man mit Messer und Gabel isst und so weiter. Und pimpt sich immer weiter auf und macht auch eine Schulung dazu, wie man die Leute irgendwie begeistert und vielleicht ist das die perfekte Überleitung zu dem Song, den wir geschrieben haben.
Können wir machen.
Den Arturo Uy Mitte des Stücks erlernt, um
die Massen zu begeistern.
Also Demagogie mit der Musik und dann den Song hast du heute Nacht geschrieben noch oder was?
Gemacht. Nein, ja, den haben wir geschrieben, als wir in der Vorbereitung uns da getroffen haben und
gemastert hast du ihn heute ein bisschen.
Ja. Und dann geht das ja immer so Stück für Stück, ne? Zuerst singt man da so ein Placebo-Gesang, so und so könnte das sein. Jetzt hat Emma das im Studio da eingesungen und genau, dann kann man so immer ein bisschen weiter machen.
Wir sind Uy ist so ein bisschen das Einschwören auf die gemeinsame Sache. Dann.
Ja,
genau.
Here we go. Das kommt dann auch ab dem 17. Februar am LCT im Stück. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy. Im Studio sind Dominik Günther und Leo Schmidthals. Wir reden gleich weiter über die Wrestling-Oper und Selig und die aktuellen musikalischen Projekte von Leo. Aber jetzt erstmal, wir sind Uy.
Denn wir sind Uy. Und Uy bist auch du. Wir sind Uy.
Dominik Günther und Leo Schmidthals, beide inszenieren zusammen. Naja, Inszenierung ist schon klar, aber sind beteiligt an der Inszenierung. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, darüber haben wir jetzt lange geredet und widmen uns jetzt der reinen Muse und der Musik. ihr beide kennt euch schon ewig, seid Kumpels und habt auch schon musikalische und sonstige theatralische Events zusammen gemacht. Wie seid ihr denn zu der Wrestling-Oper gekommen? Was hat es damit auf sich?
Ja, ewig, weiß ich, wie lange kennen wir uns, so 10 Jahre oder so?
Ja.
Haben uns natürlich auf einer Party kennengelernt und hatten mal so eine Phase, wo wir gesagt haben, ah, wir wollen irgendwie Oper machen und haben auch so Anträge geschrieben, wir wollten eigentlich die Stadtoper Hamburg schreiben erst und waren völlig auch überzeugt, haben kiloweise Anträge geschrieben ja. und es nie bekommen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin ja seit fast 20 Jahren Mitglied des Rock and Wrestling Sportvereins St. Pauli. Der heißt Rock and Wrestling, ist politisches Wrestling mit verschiedenen Figuren, wie da gibt es dann so Kämpfe, wo dann die Hochhäuser gegen die Investoren kämpfen oder sowas und völlig schräge Figuren, die wir mal erfunden haben. Das findet einmal im Jahr statt in Hamburg im Hafenklang und ist irgendwie Kult und da hatte ich auch mal, wollte ich mal ein Theaterstück eigentlich draus machen und eigentlich auch eine Oper. Und nachdem aber diese ganzen Anträge da abgelehnt wurden und wir keine Kohle dafür hatten, hatten wir es schon verworfen und ich saß irgendwie aber mal im Biergarten und traf irgendwie einen Dramaturgen, der den ich von früher kannte und der sagt, ich bin in der Staatsoper Hamburg Dramaturg. Und dann kam die Franzi Bayer noch dazu, die im Ensemble ist und sagte plötzlich so, ja hier, wenn du jetzt Dramaturg bist in der Oper, macht, gib dem doch mal eine Inszenierung, weil die wollen ja irgendwie was mit Wrestling machen. Und 12 Stunden später rief er an, was war das mit dem Wrestling, können wir das machen? Und ich so, ja logisch. Ja. Und dann waren wir plötzlich zack von Underground irgendwie in der Staatsoper Hamburg gelandet.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Leo, es ist soweit, wir machen die Oper. Ja, wo denn? Ja, Staatsoper Hamburg, also willst du mich verarschen?
Ja.
Nee, und vor allem, wir machen, die haben gesagt, wir sollen 5 Teile machen, eine Stunde.
Ja, das war schon...
Wir so, ja, klar, kein Problem.
Kriegen wir hin.
War ein bisschen der Haken, dass wir festgestellt haben, okay, 5 Stunden Oper schreiben, weil die gab es ja noch gar nicht, diese Oper.
Ja, das stimmt.
Und dann kam Leo ins Spiel.
Ja, also wir haben sehr viel vom Wagners Ring genommen und haben uns da einfach bedient, was natürlich für die Wagnerianer, also diese, es gibt ja diese ganz streng gläubigen Wagner-Anhänger, vielleicht zu Recht, vielleicht weiß ich nicht, also ich mag Wagner tatsächlich, ich schätze das sehr, was er da musikalisch geleistet
musikalisch
hat.
Musikalisch
geleistet. Ist aber auch eine umstrittene Person mit seinem Antisemitismus und so weiter, das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Jedenfalls, wir haben die Sachen genommen, die wir aus dem Ring brauchten. Das ist eine tolle Erzählung tatsächlich über die Götter.
Genau. Und wir haben eigentlich gesagt, was ist passiert nach der letzten Folge von diesem Ring der Nibelungen, nämlich Walhalla ist abgebrannt und die Götter haben keine Heimat mehr. Und aber die Story, die sind halt in der Sporthalle in Hamburg irgendwie untergebracht und sind voll depressiv drauf und suchen neue Helden, neue Siegfriede. Und dann kam ich ins Spiel, meine Figur Nick Neanderthal, habe gesagt, ich kenne ein paar hier in Hamburg und dann ist halt jede Folge einer aus dem Wrestling-Kosmos aufgetreten und hat die Challenge angetreten, der neue Held von den Nibelungen-Göttern zu werden.
Also eigentlich wurden die Götter nicht mehr gebraucht, die Menschen glaubten nicht mehr an sie und sie waren verloren. Und deswegen, als wir uns da auch das erste Mal trafen, dann kommen die halt auf die Bühne zu so Kammerorchesterklang. Also wir mussten das reduzieren. Dieses große Orchester von Wagner mussten wir auf Besetzung von 5, 6 Mann reduzieren. Das war erstmal schon, wenn wir das dann genommen haben, ging erstaunlich gut. Und dann haben wir aber eben auch selber geschrieben. Also die erste Szene ist, die Götter kommen auf die Bühne und sagen so, und wissen nicht, wo sie sind. Und ja, es war ein totaler Spaß und total viel Arbeit, aber es hat so unglaublich Spaß gemacht mit den jungen Schauspielern da auch. Und alle Instrumentalisten und alle Sängerinnen und alle Sänger haben das gemocht. Weil vorher gab es natürlich die Warnung, was ihr macht, das ist so experimentell, da werden die Leute, die in diesem klassischen Betrieb sind, werden das nicht so einfach mitmachen. Und das war überhaupt nicht der Fall.
Streng,
ne? Also das ist, vor allen Dingen, wir kamen an und sagten, ja, es gibt noch keine Partitur, die schreiben wir und auch mit euch zusammen. Also
wären wir das erste Mal fast rausgeflogen.
Ja, die haben natürlich die Partitur alle 2 Jahre vorher. Ist ja klar, die Sänger müssen das in den Körper kriegen, aber wir wollten da eben mit denen was entwickeln und haben dann tatsächlich 5-mal eine Stunde gemacht, wo immer jeweils dann ein neuer die Wrestling-Charaktere dann die neuen Getter wurden. Da gab es zum Beispiel Commander Kernschmelze, da sollte jetzt die Atomkraft plötzlich die Lösung sein und dann gab es so eine Arie, eine Hymne über die Atomkraft, wie toll das eigentlich ist, wenn die kleinen Elektronen da rumsurren und so weiter und dann so im Wagner-Style. Wir haben da richtig übertrieben. Es hat wirklich funktioniert, dann hatte der Atom, die Atomkraft hatte gewonnen, ne? Wurde dann aber auch am Ende der Folge wieder besiegt. Also es geht dann immer so weiter.
Und es war ein Bombenerfolg und es war genau das, dass irgendwelche St. Pauli-Leute das erste Mal in ihrem Leben in der Oper waren und aber Opern-Fetischisten das erste Mal Wrestling gesehen haben und es kamen immer mehr Leute, es wurde immer ein größerer Erfolg und die sogenannte Hierarchieleitung der Oper war nicht mehr gesehen und hat auch nie wieder mit uns gesprochen, weil sie alle sauer waren, dass wir es geschafft haben, weil man hatte so einen Eindruck, die wollen das eigentlich nicht, dass das klappt. Weil es war immer wieder so Sachen, das klappt nicht. Und Leo hat auch dirigiert und so, das war auch, dann kamen dann so die Chefs vom Orchester und haben so geprüft und nach 5 Minuten so rausgegangen und so rumgetuschelt, dann kam irgendwie der Typ und sagte so, nee, das geht nicht, der darf das nicht dirigieren.
Also da,
und dann kam aber der Orchestervorstand, der da dabei war, wieso, war doch geil. Was habt ihr denn jetzt?
Ja, es ist, wir waren da tatsächlich mit ziemlich viel Dingen konfrontiert. Ich weiß noch eine Geschichte vielleicht, weil es gibt natürlich endlos Interna da, aber wir hatten zur selben Zeit Premiere mit Cosi von Tutte, glaube ich. Und wir hatten uns dann irgendwann auch selber so ein bisschen um Presse gekümmert und hatten viel mehr Presse oder jedenfalls gleich viel. Nur wenn du ins Haus gingst, hing an diesem Brett, wo normalerweise dann die Kritiken vom Tag vorher waren, nur die Pressemitteilung von oder die Kritiken von Cosi von Tutte. Und wir fragten uns, warum ist das so? Ne? Und da merkt man schon, das war irgendwie waren denen das ein bisschen unheimlich, was wir da machen, glaube ich.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Aber falls jemand hört, so ein Opernintendant, wir sind heiß. Ne?
Das würdet ihr auch wieder machen, ja?
Ja, ja.
Aber am LTT geht sowas nicht.
Nee, das ist, geht ja auch, es gab ja auch schon eine Oper am LTT. Mal sehen, vielleicht ist es ja eine Idee, es ist halt mega aufwendig. Deswegen ist es natürlich schon cool bei aller Kritik, wenn man da in so einem Apparat, das hätten wir ja gar nicht realisieren können, wenn wir nicht die Staatsoper gehabt hätten, weil das ist natürlich trotzdem toll, dass da sind die Technik, die Musik, die Musiker, die Sänger, das kannst du ja gar nicht bezahlen. Also es ist schon, wie gesagt, war schon ein großes Geschenk, dass wir das da machen durften.
Ja,
also das ist, soll gar nicht so klingen, weil die Sänger waren ja toll und die wurden super ausgesucht und die Musiker auch.
Ja.
Und das ist ja ein riesen Aufwand, so Oper, deswegen ist Oper ja so teuer.
Aber dann auch
so geil, ne?
Dann war es abgespielt und dann damit war es das dann auch so, ja.
Genau.
Wie oft lief das?
Das lief 5 Wochen. Also wie gesagt, jeden Samstag gab es eine neue Folge und wir haben die immer so 2-3 Mal gespielt, also 3-mal, glaube ich.
Ja.
Weil ich habe danach immer gesagt, kommt doch schon zur Generalprobe, weil die Karten immer ausverkauft waren. So.
Ja.
Auch so ein komischer Move, weil die gesagt haben, es geht ja gar nicht, dass die so, wie sollen wir das jetzt machen? Also dann kommt er umsonst zur Generalprobe, wenn ihr nicht in der Lage seid, Tickets zu verkaufen. Das ist mir das auch egal.
Ja.
So. Aber ja, das ist. Das ist unser, so ein bisschen das, dieses Wirre oder sozusagen was riskieren in der Kunst. Das finde ich eben, und das ist ja Theater, das ist ja auch mein Motto oder auch dein Motto,
auf jeden Fall.
Dass wir immer weiter suchen, was zu erfinden und was zu riskieren und mal. Und meistens, wenn man was riskiert ist, wird es auch ein Erfolg.
Ja.
Keine Kompromisse vielleicht.
Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal dann auch, oder? Wrestling und Oper habe ich, glaube ich, nirgendwo anders jemals gehört. Dann kommen wir trotzdem jetzt zu der aktuellen musikalischen Produktion von dir, Leo Schmidthals. Deine aktuelle Band heißt Clara Pazzini.
Ja.
Was machst du da? Was ist also das für eine
Band? Wir sind ein Duo. Clara Pazzini ist eine Hamburger Sängerin. Und wir haben letztes Jahr ein erstes Album rausgebracht, das heißt Boxes. Und das haben wir komplett selber gemacht mit eigener Plattenfirma. Und dieses Jahr haben wir jetzt vor 2 Monaten eine Single veröffentlicht, Distraction. Und uns war das wichtig, auch einfach mal zu sagen, es reicht. Ne? Also wir waren wütend. Und das ist deswegen auch ein bisschen punkig und der Text erklärt sich, glaube ich, von selbst. Aber eben, es musste mal raus, ne? Weil manchmal weiß man ja nicht genau, wie soll man umgehen mit der, ja, mit der Weltsituation. Und oft sitzt man da und sagt, man kann es eigentlich gar nicht fassen. So. Und was macht man damit? Ne? Und das finde ich auch ganz schön bei Letzte Generation zum Beispiel, dass die auch so sich gegenseitig Mut geben und so, weil es ist schon sehr angespannt, finde ich, die Lage, die Weltlage. Vor allen Dingen Klima, finde ich, aber natürlich dann auch, wir hatten jetzt 3 Jahre Corona. Eigentlich müsste man mal so ein Gesellschaftsfest machen, ne, dass wir das alle gemeinsam geschafft haben. Also die ganze Gesellschaft oder vielleicht sogar die Weltgesellschaft hat diesen Virus eigentlich in den Griff bekommen. Das ist ja eine Sache, die hat die Menschheit noch nie erlebt. Das hat uns alle beeinflusst und wir mussten zu Hause bleiben und auf soziale Kontakte vielleicht verzichten und so. Also die Weltlage ist ja eigentlich, könnte man eigentlich frustriert sein. Aber eben, wir sagen, nein, wir wollen auch was tun. Ne? Und haben dann so, für dieses Gefühl haben wir dann einen musikalischen Ausdruck gefunden.
Und den hören wir jetzt hier, Distraction von Clara Pazzini, dem Bandprojekt von Leo Schmidthals, der aktuell auch am LTT den aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Uy mit vertont und begleitet musikalisch. Distraction. I'm distracted, you're distracted, we're distracted, you're distracted, I'm distracted, you're distracted, the world is burning. Clara Pazzini hier im Lokalmagazin, die Band von Leo Schmidthals, dem Musiker am LTT, von hier dem Stück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy. Aber du warst ja auch schon früher, schon bist schon ewig im Musikgeschäft und mit Selig sehr erfolgreich.
Ja,
erzähl mal von damals.
Ja, also das ging ja Anfang 20 los und war der Traum überhaupt. Ne? Ich wollte immer gerne ich wollte immer schon Musik machen und dann durchs Land fahren, im Fernsehen auftreten und bei MTV oder so. Und das war so der Traum. Und hab, weiß ich nicht, in 20 Bands gespielt, ganz viel versucht und so. Und irgendwann traf ich 4 Gleichgesinnte. So. Und denen ging das auch so. Und dann haben wir irgendwie durch eine glückliche Fügung eine Plattenfirma gefunden und dann ging das ganz schnell. Vielleicht sogar zu schnell im Rückblick. So, das hat uns schon dann ganz schön nach oben katapultiert in so Windeseile. Und dann war dann auch nach 5 Jahren wieder Schluss.
Ist das so der Klassiker von schnellen Erfolg gewesen, oder?
Nee, das war irgendwie, weiß ich nicht, Klassiker. Es war so ein Zufall damals, dass es auch Viva gab und wir zufälligerweise einen ganz guten Videoregisseur gefunden hatten. Naja, zufällig, wir haben auch danach gesucht, so. Der kam aus Amsterdam und dann liefen unsere Videos mit dieser Musik, die auch eben nicht unbedingt so nach Deutschrock klingen sollte, sondern wir waren eher so amerikanisch orientiert vom Sound und das passte gut und Viva hatte so und so den Wunsch, mehr deutschsprachige Musik zu spielen, was dann wiederum MTV gesehen hat und dann haben die uns auch gespielt. So, das war irgendwie ganz glücklich und durch diese Viva MTV Playlists, die man da bekommen hat, ging das doch ziemlich schnell.
Was hat es mit euch gemacht dann, so schnell vom Proberaum ins Rampenlicht, so innerhalb von 0,nix?
Ja, also wir haben uns natürlich riesig gefreut und waren auch gut vorbereitet. Also wirklich, wir hatten ja jeder jahrelang auf diesen Moment hingeübt. Ne? Dann sieht es immer so leicht aus, aber eigentlich haben wir, weiß ich nicht, seitdem ich 14 bin, also ich hatte bestimmt 10 Jahre davon geträumt, von genau so einem Moment und dann geht das erstmal gut. Aber nachher so nach, sagen wir mal, ich glaube beim zweiten Album merkte man schon, dass durch diese ganzen Termine und vor allen Dingen immer raus, also immer Botschaften senden, ne? Also die ganzen Radiointerviews, die ganzen Printinterviews und so weiter, man musste immer Fragen beantworten und immer erzählen, erzählen, erzählen. Irgendwann war man dann ein bisschen leer. Und wir haben es versäumt, dann eine Pause zu machen und uns aufzutanken. Und auch unser Umfeld war nicht gerade so wissend oder so weise zu sagen, Jungs, ihr seid jetzt ein bisschen ausgelaugt, macht mal Pause. Sondern die meinten, ja, ihr müsst weiter, jetzt ist genau das Richtige. Und ja, jetzt kommen die großen Festivals. Und die hätten eigentlich sehen können, dass wir ein bisschen auch mal wieder ein bisschen Input brauchen, nicht immer nur Output liefern können. Und dann ist das zerbrochen.
Inwiefern seid ihr dann am eigenen Erfolg gescheitert auch, kann man das sagen?
Ja, ich würde sagen, ja. Ja. Weil man durcheinander war, man hat sich selbst verloren, also das Zentrum. So. Und es gab auch kaum mehr Aussagen. Also das letzte, also das waren drei Alben oder vier. Wir haben noch einen Soundtrack gemacht für Knocking on Heaven's Door. Also vier Alben haben wir gemacht in diesen fünf Jahren. Und das letzte Album, da mangelt es auch an Aussagen. Also gemeinsamen Aussagen. Wir haben die Lieder so mit Ach und Krach zusammengeschraubt. Obwohl das teuerste Studio war in New York und dann hatten wir dann eine Wohnung und das hat ja dann auch richtig Geld gekostet und so. Und dann war da halt so ein Riesendruck, aber die Kreativität kam nicht hinterher. Wir hatten eigentlich eine Pause gebraucht.
Aber jetzt seid ihr wieder am Start.
Ja, genau. Dann nee. Wir haben dann 10 Jahre jeder so seinen Kram gemacht und erholt und Familien gegründet und so. Und dann irgendwann, ich hatte Theatermusik gemacht und war happy und hatte ein gutes Leben und dann rief dann irgendwann der Schlagzeuger an und sagte, hier, was ist denn mit Operation S? So. Und dann dachte ich, nee, nicht dein Ernst, was ist denn jetzt los? Weil auch der Sänger und der Gitarrist, die konnten gar nicht miteinander. Ich konnte auch nicht gut mit dem Gitarristen und so. Es gab richtig Beef noch, ne? Und dann haben wir uns nach 10 Jahren dann getroffen und gesprochen und Bedingungen. Und du hast damals immer, und wir haben eigentlich ein halbes Jahr die Vergangenheit aufgearbeitet, bevor wir überhaupt Musik gemacht haben. Und für mich war auch eine Bedingung, ich mache das nicht wegen Geld, sondern nur, wenn dann Musik rauskommt, die was zu sagen hat. So, also, weil wir haben einen Namen und einen Ruf und das ist doch gut, lass doch das die 5 Jahre sein und so. Ja, und dann war das alles okay und dann sind wir in den Proberaum gegangen und siehe da, es war ein bisschen magisch, muss man sagen, weil diese Charakterköpfe zusammen. Das ist schon bei manchen Gruppen ist das so, dass man sich gut ergänzt und das hat mir alle vermisst. Und dann entstanden sofort neue Lieder. Also das Lied, was da entstanden ist, vor allen Dingen bei mir und dem Gitarristen, wir hatten auch so Beef und so und dann haben wir da zusammen so eine schöne Melodie entwickelt und über die Musik eigentlich wieder Freundschaft geschlossen. Das war dieses Lied Schau, Schau. Das hat einen ganz positiven Message, dass es wieder losgeht, dass man eigentlich sich jeden Morgen freuen sollte, wenn die Sonne aufgeht, weil jeder Morgen, Brecht hat das glaube ich auch mal gesagt, es ist ein neuer Tag und man kann froh sein, dass man am Leben ist und dann scheint die Sonne oder eben nicht und was weiß ich, man atmet den ersten Atemzug und so, das ist ja, jeden Morgen ist ein neues Geschenk.
Hat sich die Aufarbeitung also gelohnt, ne? Ja. Auch ein bisschen Frieden mit der Vergangenheit gemacht, also auch dann, oder?
Ja.
Klingt so.
Ja.
Du hast aber jetzt
geht auf Tour auch.
Ja, das stimmt. Das ist schon tatsächlich etwas weiter gediegen. Also wir haben im Herbst 30 Jahre selig. Also die Gründung liegt dann 30 Jahre zurück und dann gehen wir auf Tournee. Das stimmt. Und wir spielen bestimmt auch in der Gegend. Wo genau und wann genau, das weiß ich noch nicht. Jetzt.
Vielleicht lädt dich Matzel nochmal ein, falls du.
Ja, klar, gehst. Super gerne.
Sehr gerne. Ja. Wir werden es mitbekommen und auch ankündigen. Und ja. Jetzt haben wir aber nicht einen Song von den neuen Sachen, sondern du hast was Altes ausgesucht.
Ja. klar. Wir können jetzt hören, zum Beispiel Feuer und Wasser. Das ist ein Album, das haben wir tatsächlich in Schweden aufgenommen. Jan hat ein kleines Haus oder vielmehr seine Frau hat ein Haus gehabt von den Eltern und dann haben wir uns da auch tatsächlich so ein bisschen, um uns wieder zusammenzuraufen, da fast eingeschlossen und waren da einsam allein und haben dann irgendwann entschieden, die Aufnahmen sind so gut, wir nehmen die einfach, die Aufnahmen, die wir hier machen, in dieser kleinen Hütte mit einem mobilen Equipment. Und das Lied, ja, Feuer und Wasser ist auch, finde ich auch deswegen ganz passend. Es geht auch um Krieg und um Natur und ja, diese Themen. Da hat Jan ganz schöne Worte für gefunden.
Feuer und Wasser von Selig vom Album Kaschmir Karma.
Und du schaust aus dem Fenster und dein Blick führt ins Leere.